Ja, hallo. Ich begrüße euch herzlich hier zu dem Strang. Jeder fängt einmal an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei dem ich die Ehre habe, die Sessionleitung machen zu dürfen. Der erste Sprecher hier ist Suji Wan. Der wird uns was über Git erzählen und wie man dort in Projekte einsteigen kann. Und ich denke mal, alles Weitere sagt er am besten selbst.
Genau. So war es. Ihr hört mich, glaube ich, auch. Ja, ich freue mich, dass so viele da sind. Das ist ja schon fast randvoll und über den Rand hinaus. Genau, das Thema ist Mitmachen bei Git in Klammern Hub-Projekten. Und ich war am Anfang so ein bisschen unklar, wie ich den Vortrag genau fokussieren soll. In dem Sinne, einmal gehe ich so auf die Sachen mit Git ein, aber auch so, was muss man beachten, wenn man jetzt bei einem Projekt mitmachen möchte. Zu Beginn erstmal so eine allgemeine Frage. Wer hat bei fremden GitHub-Projekten bisher mitgemacht? Ja, ein paar. Gut. Die können eigentlich schon gehen. Wer wollte bei Projekten mitmachen, wusste aber nicht so wirklich wie? Und wer war sich jetzt unentschieden bei den beiden Fragen? Genau. Ja, das waren so ein bisschen die Einstiegsfragen, aber letztendlich ist so das, ich will euch so ein bisschen näher bringen, wie man bei Projekten mitmacht, was man dabei zu beachten hat, wie man da im Git im Speziellen dabei nutzt. Genau, und das ist auch so ein bisschen die kleine Agenda für heute. Erstmal so generell, warum sollte man mitmachen, was habe ich davon, was haben andere davon? Und gehe anschließend auch noch darauf ein, so ja, wie sieht denn überhaupt die Struktur bei so ganz bei so kleineren und größeren Projekten aus? Was muss man da beachten? Was gucke ich mir da an und wie sieht das Ganze überhaupt so aus? Was halt dabei wichtig ist, ist, dass man halt letztendlich Git kann. Dabei ist es egal, ob man jetzt GitHub oder GitLab oder was in die Richtung nutzt, weil letztendlich ist das alles ein bisschen ähnlich. Weiterhin gehe ich dann so auf die Sachen wie Fork, Pull Request, und was es da so für Begriffe gibt, weil wenn man da beim ersten Mal ja irgendwie drauf guckt, das kennt ihr dann ja vielleicht, dann weißt du, okay, was ist das eigentlich? Bisschen so overwhelmed quasi, was ist das überhaupt, was tue ich da, was mache ich da, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll und ich mache lieber nicht mit und das will ich eben verhindern. Wo ich dann halt eben auf einen GitHub-Workflow eingehe im Anschluss und zum Schluss gibt es noch Kleinigkeit zu gewinnen, dann müsst ihr alle da bleiben. Genau. Der erste Punkt, warum sollte ich überhaupt bei GitHub-Projekten mitmachen oder generell bei Projekten mitmachen? Das ist generell mitmachen, nicht nur programmieren. Und ich persönlich sehe es immer halt darin drin, dass man zuerst mal für sich selbst halt betrachtet, dass man Kenntnisse erweitern kann. Ich meine, ihr seid alle hier, deshalb sind alles so Leute, die irgendwie an Projekten oder halt irgendwie irgendwas mit Computern machen. Und dementsprechend wollt ihr da auch was lernen, deshalb seid ihr auch eben hier. Und deshalb ist es insbesondere so wichtig, dass man halt eben mitmacht, um auch Kenntnisse zu gewinnen. Und ich hatte vorhin schon getwittert, so von wegen, so ich war jetzt, das ist mein erster Talk, an dem ich bin, den ich denn selbst halte. Und eigentlich wollte ich schon in irgendwelchen Talks, war aber ständig mit irgendwelchen Leuten am Reden, weil dadurch, dass ich hier und da bei irgendwelchen Projekten mitmache, lerne ich total viele Leute kennen. Und ich komme gar nicht dazu, zu irgendwelchen Talks reinzugehen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, weshalb man bei Projekten mitmachen sollte. Man lernt total viele Leute kennen. Man lernt auch voll viel von diesen neuen Leuten und ich habe da eigentlich schon fast gefühlt mehr gelernt von den Kontakten, die ich durch Open-Source-Projekte gesammelt habe, als von der Uni, so als Beispiel. Und so als letzter Punkt eben, das macht sich auch gut auf den Lebenslauf. Ich habe den Job, den ich jetzt bei Creditiv habe, den habe ich letztendlich auch nur so gekriegt oder so einfach auch gekriegt, weil ich halt eben schon was mache und dann halt schon Kontakte habe und Leute kenne und sieht auch ein Arbeitgeber, der kann was, der tut was und macht eben was oder man sieht halt, dass der Bewerber dann halt auch eben auch Interesse an den Sachen hat und nicht nur den Computer anmacht, um mal kurz was zu arbeiten. Aber es ist ja nicht nur das, was man für sich selbst macht, sondern auch für die Community, weil wichtig ist halt auch eben, dass man halt beiträgt, damit man sowas wie unnötige private Forks vermeidet. Also Forks sind in dem Sinne ja irgendwie kennt ihr vielleicht so von OpenOffice, LibreOffice, OwnCloud, NextCloud und alles in die Richtung. In dem Sinne kann Forks auch kleiner gemeint sein, weil ich hatte das zum Beispiel bei einem häufiger mal gesehen, dass dann halt irgendwelche dann irgendeine Software dann halt forken und das dann halt bei sich gehostet haben in der eigenen Infrastruktur, weil sie dann halt irgendwie ihre eigenen Änderungen reingemacht haben. Dem war es aber zu mühselig oder die hatten keine Ahnung, wie man da bei Projekten mitmacht. Und hatten am Ende dann deutlich mehr Arbeit, weil sie nur wegen diesen eigenen Änderungen total viel Eigenbrötlereien machen, was auch zu Fehlern führt. Und dementsprechend kann ich immer nur Leute zu ermutigen, wenn ihr was bei irgendwelchen Projekten ändern wollt, dann seht dazu zu, dass ihr die Änderung auch dem Projekt direkt mit beibringt und dort halt die Änderung einbringt. Und das ist ja eben auch Thema des Vortrages hier, was ihr darauf beachten sollt. Ja, letzter Punkt ist Projekt am Leben halten. Manchmal ist es ja auch so, wenn man sich Projekte anguckt, die sind dann irgendwie fast tot oder es passiert nicht so viel. Manchmal ist es auch für einen, der ein Projekt irgendwas programmiert hat, deutlich motivierender, wenn da mal hin und wieder mal Personen dazukommen und da was machen. Nicht nur programmieren, sondern auch andere Sachen. Was es da so gibt, das kommt jetzt auch so gleich. Deshalb so Projekte am Leben halten, das ist dann auch immer schön, wenn da mal was passiert. So, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, so welche Optionen habe ich überhaupt mitzumachen? Und das ist nicht nur Programmieren. Ich habe, was mein Background so ein bisschen ist, ich habe 2010, da war ich noch Schüler, habe ich bei ubuntuusers.de mitgemacht, das kennen wahrscheinlich viele von euch, wollte da irgendwie mitmachen, weil das irgendwie so cool klingt und man halt eben so neue Leute kennenlernt, viel lernt und sowas. Ich konnte aber nicht so wirklich programmieren und wusste nicht so wirklich, was ich machen kann und habe dann in dem Sinne dort dann halt so Nachrichtenartikel geschrieben. Total langweilig, wenn das so klingt. Aber durch die ganze Staffelung dadurch ist also ganz viel aufeinander gekommen, sodass man dann halt eben Sachen, also Kenntnisse erlangt, die man vorher gar nicht hatte, auch wenn man die gar nicht geplant hatte, die zu kriegen. Dementsprechend gibt es also Sachen wie Dokumentation schreiben, Design von Software, Ideen sind auch ganz wichtig, Ideen, Diskussion, dass man mit Leuten redet, egal welches Projekt das ist, nur um eigene Ideen voranzubringen, weil manchmal bringt es halt auch schon, wenn jemand sich mit einer Software auseinandersetzt, sei es irgendwie ein Tool, was man nutzt, um die Ideen, die man hat, da eben reinzubringen, dass dann auch der das programmiert, dann halt eben halt so, oh, das klingt ja gut, das könnte ich mal umsetzen. Und auch solche Leute braucht man, die auch unabhängig davon vom Programmieren halt eben was tun. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für Organisationen, Support und auch Testen. Testen kann auch irgendwie fast jeder, auch wenn man nicht programmieren kann. Und organisieren ist auch so ein Ding, da reicht es allein schon, wenn jemand guckt, dann so, oh, diese Person hat jene Kenntnisse und hier sind gerade offene Sachen, kannst du das nicht mal übernehmen? Und das ist dann immer mal recht hilfreich, wenn dann halt auch von den verschiedenen Punkten, die ich hier aufgelistet habe, auch Leute da sind, die dann auch was dazu beitragen können. Je nachdem, wie groß das Projekt ist natürlich. Ne? Bei so mal ganz Kleinigkeiten, die ihr dann irgendwie selbst macht, ist es vielleicht manchmal egal, aber wenn das so ein bisschen größer sein soll, dann ist es immer hilfreich, von verschiedene Personen zu haben, die verschiedene Sachen machen. Und dementsprechend kann man dann auch Doku-Sachen verbessern. Was man dabei halt häufig sieht, ist, wenn ihr euch bei GitHub in dem Fall ein Projekt anguckt, dann gibt es da so ein paar Dateien, die lohnt sich am Anfang anzuschauen, um so ein Gefühl zu kriegen, wie funktioniert das da überhaupt. Das ist zum Ersten die License-File. Da steht halt drin, welche Lizenz das ist, welche Open-Source-Lizenz das ist. Bei GitHub selbst steht oben auch schön drüber, welche Lizenz das ist, was man damit machen kann und was man damit nicht machen kann. Einige Projekte haben keine License-File. Das ist dann streng genommen Closed-Source. In dem Sinne, dass der Code öffentlich einsehbar ist, wenn das Repo public ist. Aber man dürfte den Code dann halt nicht als Open Source in dem Sinne weiterverwenden oder halt veröffentlichen. Und da reicht das schon, wenn man da manchmal sieht, oh, da ist kein License-File. Ich schreibe dem Projekt mal, fügt doch mal bitte hinzu, damit klar ist, wie man das Projekt überhaupt nutzen darf. Zu Lizenzen gibt es, glaube ich, morgen einen Vortrag. Wann? Ich weiß gerade nicht genau wann. Da könnte sich in dem Sinne halt auch lohnen, wenn sich dafür interessiert. Das, was man bei Projekten auch als erstes sieht, ist die README-Datei, also vor allem bei GitHub, wo halt möglichst viele wenige Informationen sind, um einen Startpunkt zu kriegen. Was ist das für ein Projekt? Was für Informationen stehen da drin? Und auch weiterführende Links. Und das ist halt immer dann sinnvoll zu... Ich gucke mir dann häufig halt an, so okay, was kannten die Software überhaupt? Was tut das? Und manchmal steht dann halt auch drin, wie man die Sache kompiliert, einrichtet, installiert. Genau, dritter Punkt ist Contributing. Contributing ist auch so eine Datei, die im Repository bei GitHub liegt. Und da steht letztendlich erklärt, was man tun muss, um mitzumachen. Das steht natürlich nicht bei jedem Projekt drin, gilt für die anderen Sachen genauso. Aber wenn das da drin steht, dann sieht es zumindest schon mal nach einem aktiveren Projekt aus, sodass dann steht, okay, was wollen wir überhaupt, was gibt es da und wie mache ich da jetzt überhaupt mit, weil einige haben jedes Projekt halt irgendwie was Eigenes, jedes möchte was Eigenes anders beigetragen haben und da ist das Ganze ein bisschen anders halt eben, also nachlesen, gucken und nachfragen, wenn man keine Ahnung hat. Code of Conduct habe ich selbst seltener gesehen. Genau, Umgangston im Projekt ist auch ein wichtiges Ding, dass jeder auch gleich behandelt wird, egal ob Mann, Frau oder irgendwas dazwischen. Genau. Was halt auch wichtig ist, wenn ihr jetzt ein Projekt anguckt und ich gucke mir dann manchmal an und so, ist das Projekt überhaupt am Leben? Das ist schon mal so ein erster Punkt, um rauszufinden, lebt ein Projekt überhaupt, indem man guckt, wann waren die letzten Commits, wie sehen die Issues dazu aus, wie viele, gibt es Pull-Requests, wenn ja, und was das ist, kommt gleich noch ein bisschen, aber wie sieht das Ganze aus, passiert da was? Weil wenn man sieht, okay, das Projekt ist tot, da passiert nichts, weil wenn da Issues angelegt worden sind, also Issue-Tracker halt eben irgendwie Tickets angelegt, wo irgendwelche Probleme beschrieben werden oder Fragen gestellt werden und da kommt keine Reaktion von irgendwelchen Projekt-Maintainern, dann müsst ihr euch wahrscheinlich gar nicht erst die Mühe machen, was beitragen zu wollen. Weil dann wisst ihr selbst, okay, da passiert jetzt nichts. Da brauche ich jetzt auch nicht so groß was versuchen. Dafür gibt es aber halt auch, gleiches gilt dann halt auch eben für Foren oder Mailinglisten. Persönlich bin ich jetzt nicht so ein totaler Fan von Mailinglisten. Foren oder Chat, sei es IRC oder irgendwas wie Slack oder sowas, ist dann manchmal dann halt schon sinnvoller, um nachzugucken oder mit Leuten zu reden und in Kontakt zu kommen. So, das war so mehr so das Grundlegende eben. So, warum macht man das eben? Und jetzt wollt ihr eigentlich loslegen. Und die grundsätzliche Kenntnis, die man dafür braucht, ist eigentlich, dass man Git kann. Ich sage da immer, oh, Git. Von vielen höre ich auch mal I, Git. Und das ist immer nicht so schön. Und genau, weil letztendlich ist es halt eben dann doch so, dass die meisten Projekte irgendwie auf irgendeinem, irgendwie auf GitHub oder sowas sind und egal, ob das Doku ist, ob es die Webseite ist, gibt es halt auch häufig eben auf GitHub oder was ähnlichem und egal, was ihr da tut, egal, ob programmieren oder nicht programmieren, letztendlich ist Kenntnis von Versionskontrolle, insbesondere mit Git, ziemlich essentiell bei sehr vielen Projekten. Und da gibt es immer so ein schönes XKCD. Und vielleicht kennen das die einigen. Ihr könnt das ja mal kurz durchlesen. Das ist so ein bisschen mein kleines Favorit. Ja, also man sollte, ihr habt das vielleicht, die meisten haben irgendwie so gelacht und letztendlich ist da auch ein wahrer Grund hinter, dass viele das nicht so richtig verstehen oder verstanden haben oder halt ihre Probleme damit haben, was ein bisschen auch, das User Experience ist von Git jetzt nicht so toll und darauf ausgelegt, aber nachdem man das einmal verstanden hat, geht's eigentlich. Oder wenn man halt eben eine Person hat, die in dieser, welche Datei, in git.txt steht, schreibt da nicht mal eine E-Mail rein. Aber ich werde halt auch häufiger mal gefragt, kannst du mir nicht mal kurz helfen? Und damit fange ich auch immer so, wenn ich irgendwie Schulungen mache oder wenn ich Git-Schulungen mache, fange ich mal damit an, weil mein Ziel ist es immer, dass am Ende das halt eben nicht so ist, dass die Leute eben ihre Projekte weglöschen und nochmal klonen, weil das ist nicht Sinn der Sache. Erstmal so generell, was ist überhaupt Versionsverwaltung? Letztendlich möchte man eine Version versionieren, Versionen verwalten von Dateien und bestimmt kennen die einigen sowas schon. Wer hat schon mal sowas gemacht? So wenige nur. Also ich habe das zuletzt zur Schulzeit gemacht. Da muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen, vor allem wenn man Final macht, Final New und Final New 2. Und Da muss man nicht so viel zu sagen. Merke ich ja auch schon hier so vom Feedback. Genau, was will man denn nämlich? Nachvollziehbarkeit, was man im vorigen Modell halt eben nicht hat. Das ist aber auch eine Versionsverwaltung, auch wenn es jetzt nicht Git ist. Also im vorigen Beispiel. Man möchte zwischen Versionen springen können, um Unterschiede darstellen zu können. Man möchte im Team arbeiten, das ist ja auch eines der wichtigen Punkte. Und man will vor allem wissen, wer hat wann was gemacht und bei was halt auch eben warum. Aus welchen Gründen, was ist denn dahinter genau? Und das sind so ein paar essentielle Dinge, die gleich auch nochmal ein bisschen wichtiger werden, weshalb ich die hier, auch wenn so ganz grundlegende Sachen ist, nochmal erwähnt habe. Genau. Prinzipiell dazu gibt es eine verteilte Versionsverwaltung, das heißt, die komplette Historie von dem ganzen Projekt, also von allen Dateien, die da drin liegen, mit allen Versionen, liegt dann, wenn man es einmal geklont hat, bei sich auf dem Laptop, auf dem Desktop, was auch immer. Und im Gegensatz zu Sachen wie Subversion oder CVS oder sowas, wo man dann halt immer mit dem Server kommunizieren muss, um ältere Stände abzurufen. Und ich mache das immer so, weil Leute haben immer schwierig zu verstehen, wann mache ich denn bei Git was lokal und wann ist denn das woanders und wie ist denn das mit, wer ist hier Subversion-Nutzer oder kennt sich damit gut aus? Wer hatte damit die Probleme, wann muss ich pushen oder sowas? Ja, und ich habe halt immer so ein schönes Beispiel, ist, um auch mal anderen Leuten, die keine Ahnung von Versionsverwaltung zu haben, zu erklären, was ist denn das überhaupt oder wo ist ein Unterschied zwischen verteilter und zentraler Versionsverwaltung, ist, wenn ihr mit Akten arbeiten müsst, die sind in einem Ordner, in einem Archiv, wo ihr ständig hingehen müsst, dann ist es bei Subversion oder bei zentraler Versionsverwaltung halt, ihr müsst dann halt immer hinlaufen, die Sachen einmal kopieren, wieder zu seinem Platz zurücklaufen und dann damit arbeiten. Und wenn ihr dann eine alte Version von irgendeiner Rechnung oder sowas angucken wollt, müsst ihr halt wieder hinlaufen, wieder eine Kopie machen, wieder sich angucken und dann lauft ihr die ganze Zeit hin und her. Während ihr bei Git dann halt eben den ganzen Ordner, den Aufwand macht, einmal den ganzen Ordner zu kopieren und dann zum Platz zurückzulaufen, immer nur die Änderung hin und her schiebt. Was dann natürlich deutlich weniger Aufwand ist. Dementsprechend kein unnötiger Netzwerktraffic. Ihr könnt auch Commits machen, wenn ihr in der Bahn sitzt und höhere Datensicherheit dadurch, wenn der Server weg ist, dann habt ihr immer noch das Repository lokal vorliegen. Genau, GitHub habe ich so prinzipiell ja schon erwähnt, auch im Zusammenhang mit GitLab, was ich auch kurz erwähnt habe. Letztendlich ist GitHub halt ein Git-Server mit einer Web-UI, dient dazu, damit man kollaborativ zusammenarbeiten kann. Früher hatten sie dann noch den Slogan gehabt, Social Coding, glaube ich. Genau, was ich halt auch, Issue Tracker und Project Management habe ich halt auch stehen. Früher war das Project Management nicht so gut, also die Features dazu. Issue Tracker war vorhanden und mittlerweile ist das alles deutlich besser geworden. Um eben zu sehen, was ist denn da noch alles offen und was muss noch getan werden. GitHub selbst ist leider Closed Source. Deren Geschäftsmodell ist eigentlich, dass man sich GitHub kauft für in Firmen, damit das in der eigenen Infrastruktur läuft. Dafür nehmen sie dann halt recht viel Geld. Allerdings hat sich GitHub halt relativ stark durchgesetzt, weshalb es ja von vielen Open-Source-Projekten verwendet wird. Und ich stelle auch, so wenn ich Kleinigkeiten irgendwie mache, die eher auf GitHub als irgendwo anders hin, weil da findet man Leute, da kommen die Leute auch automatisch hin. Bei GitLab ist letztendlich die gleichen Funktionen, ist eine andere Firma, ist auch ein Git-Server mit Web-UI, kann man auch kollaborativ zusammenarbeiten, das Arbeiten ist prinzipiell ähnlich und gleich, sieht ein bisschen anders aus, ist größtenteils auch Open-Source, nach dem Open-Core-Modell, diverse Sachen sind dann nur Enterprise-Features drin, die nicht bei jeder Firma, also wofür man halt eben zahlen muss. Vorteil ist halt eben, dass wenn ihr eine eigene GitLab-Instanz laufen lassen wollt, dann könnt ihr das selbst hosten, dann müsst ihr dann kein Geld zahlen oder sowas. Und das machen so Projekte wie Debian und GitLab machen das. Die haben dann ihren eigenen GitLab-Server, wo dann ihre Projekte lagern. Was halt eben dazu führt, dass dann eben auch nicht abhängig ist von einem großen Hersteller wie GitHub, weil wenn GitHub down ist, dann funktioniert halt nichts. Wenn man alles ein bisschen verteilt, ist dann doch irgendwie schöner. Das Arbeiten bei GitHub oder GitLab ist letztendlich ziemlich gleich. Genau. Wenn ihr jetzt letztendlich nur eine Änderung beibringen wollt an einem Repository, Dann sind es die 6 Schritte, die ihr machen müsst. Nämlich forken, klonen, Branch erstellen, die Änderungen machen, die man so machen will, pushen, Pull-Requests anlegen und hoffen, dass es angenommen wird. Das ist natürlich die ganz kompakte Variante. Und das erste, was ich hier nenne, ist Fork. Und Fork, was ist das eigentlich? Ich hatte das früher mal einer gefragt, was ist denn ein Fork? Da habe ich dann immer geantwortet, eine Gabel. Und Sinn der Sache ist halt eben, dass es ein Klon des Repositories auf dem Server ist, wo man komplette Schreibrechte hat. Weil nicht jeder will auch Schreibrechte auf irgendein Repository geben. Und letztendlich führt das dann halt dazu, dass ihr dann dort komplett machen wollt, was ihr wollt, und die Änderungen könnt ihr dann übertragen lassen. Das ist jetzt zum Beispiel ein GitHub-Repository von meinem Arbeitgeber bei einem Projekt, was Open Source ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Fork-Button da oben drückt, dann passiert letztendlich dann so, dass es dann halt eben aus dem Firmen-Account gibt es dann halt einen Fork, der ist dann halt eben mein, ist jetzt mein GitHub-Account, und da gibt es dann halt eben Elephant Chat als Projektrepo, und da habe ich dann volle Rechte, um irgendwas, um halt die Änderung beizutragen. Weil, gut, in dem Beispiel hätte ich das jetzt auch, aber hätte ich jetzt ein anderes Beispiel genommen, dann hätte ich da keine Rechte, um da was reinzuschreiben. Und ihr wollt ja eben bei fremden Projekten was mitmachen, und dafür muss er erstmal forken. So, und dann müsst ihr aus diesem Fork müsst ihr jetzt klonen, also ein Git Clone machen. Ich werde so ein bisschen die Befehle eingehen, jetzt nicht ganz im Detail, nur damit das Verfahren klar ist. So, und zwar, wenn ihr das dann klont, in dem Fall halt von eurem Repository, ihr könnt es halt auch von dem Hauptrepository klonen, hat halt den Nachteil, ihr könnt dann halt nicht wieder was reinschieben, weil davor haben wir es ja geforkt. Man muss aber bedenken, dass Forken in dem Kontext bei GitHub und GitLab ist halt mehr in dem Kontext da nicht wie bei OpenOffice, LibreOffice oder eben OwnCloud, NextCloud, wo es ja extra geforkt wurde, um es wegen bestimmten Änderungen halt selbst fortzuführen. Hier geht es halt darum, dass man Fork macht, damit man die Änderungen wieder in das ursprüngliche Projekt reinbringt. Also da ein bisschen aufpassen. Die Frage hatte mich am Anfang auch gestellt. Genau, dann wechselt ihr halt ins Verzeichnis rein. Dann bietet sich eigentlich fast immer an, einen neuen Branch zu erstellen. Im Standard, wenn ihr ein Repository klont, wird halt der Default Branch, der von dem Projekt eingestellt wurde, ausgecheckt. Das ist dann zum Beispiel Master, bei dem einen heißt das Develop. Und macht dann halt einen neuen Branch. Ich habe das jetzt einfach mal als Beispiel Fix Typo genannt. Also ihr habt jetzt irgendwo in der Dokumentation Rechtschreibfehler gefunden und wollt jetzt halt da was korrigieren. Dann macht ihr am besten halt so einen Fix Typo Branch auf, Git Checkout -B. Dann wird von der aktuellen Branch neuer Branch angelegt. Da könnt ihr dann halt mit eurem Editor der Wahl die Änderungen machen und halt Typo fixen und dann die Korrektur machen. Anschließend macht ihr dann halt eben Commit. Da fügt ihr das halt erst in den Staging-Bereich hinzu, also Vormerken zu einem Commit. Und wenn das dann vorgemerkt wurde, dann kann man halt eben Commit machen. Und dann ist die Änderung zumindest in euren lokalen Repository. Und wenn ihr dann das getan habt, dann könnt ihr einen Push machen und dann pusht ihr halt den entsprechenden Branch auf den Server zu GitHub in dem Beispiel, und es ist in euren Repository schon mal drin. Was dann halt eben noch fehlt, ist der Pull-Request, und dazu kommen wir jetzt. Pull-Request, was ist das eigentlich? Letztendlich wollt ihr eure Änderung, die ihr gemacht habt, dass diese in das Hauptprojekt mit übernommen wird. Das hat auch für euch halt eben den wesentlichen Vorteil, ihr müsst euch danach nicht mehr drum kümmern. Also letztendlich habe ich das hier gerne, nimm mal bitte meine Änderung an. Also zieh dir mal eben meine Änderung, deshalb Pull. Bei GitLab heißt das zum Beispiel Merge Request. Und das nennen irgendwie alle ein bisschen anders. Aber letztendlich ist das alles das Gleiche. Ihr habt einen Quell-Branch, also einen Branch, der bei euch der Branch ist, den ihr in einen Ziel-Branch mergen wollt. Das ist dann meistens halt eben der Default-Branch von dem Projekt, wo ihr halt eben was mitmachen wollt. So, und dann gibt es halt eben noch Code-Review. Das ist eben ziemlich wichtig. Ich kenne das irgendwie so mit Open-Source-Projekten irgendwie angefangen. Code-Review ist normal. Man kann halt Kommentare abgeben und man kriegt Feedback dazu, ob das alles in Ordnung war oder nicht. Und Bei einigen Firmen ist das wiederum so, dann so, hey, Code Review, wir machen doch direkt alles richtig. Was in der Regel nicht was sein kann, was es meistens nicht ist, aber es geht ja auch darum, dass andere Leute verstehen, was du gemacht hast und das besser nachvollziehen können. Hier ist noch ein Beispiel für einen Pull-Request. Ich hatte es bei dem gleichen Projekt einfach mal geguckt. Das war zufällig halt auch so ein ganz kleiner Fix, der gemacht wurde. Hat hier einen Pull-Request gemacht und hier war ein Link kaputt. Es wurde halt irgendwie was falsch verlinkt und das wurde dann halt auch direkt gemerged und ein Kommentar, und weil das halt relativ easy war. Man kann jetzt hier halt in das Div gucken, sieht man jetzt nicht so schön. Hier ist halt diese Zeile ein bisschen rot und die hier grün, und da seht ihr halt auch das Div, was denn da passiert ist. Und genau, und hier hat er halt erklärt, ja, war falsch gelinkt, habe ich mal gefixt. Und hier sieht man jetzt halt merged one commit into Creative Master, also der Master Branch vom anderen Repository, was jetzt halt ein bisschen verwirrend ist. Aber der hatte halt diesen Fork angelegt und hinterher wieder weggelöscht, und dann sagt er, es geht halt nur als unknown Repository an. Was jetzt dazu beachten gilt, ist, dass nur weil ihr eine Änderung gemacht habt, heißt es nicht, dass der Maintainer das unbedingt annimmt. Und soll man immer dabei bedenken, dass nicht, dass ihr dann sagt, oh, ich weiß jetzt, was man jetzt mitmachen kann, dann mache ich das jetzt mal. Das habe ich heute in so einem Vortrag gelernt. Ist manchmal nicht ganz so eine gute Idee, weil das, wo ihr denkt, das ist vielleicht eine gute Idee, heißt das nicht, dass der Maintainer des Projektes denkt, das ist eine gute Idee. Von daher ist es immer wichtig, dass ihr so auf die Issues achtet, die Issues, die schon drin sind, oder halt dann schon anlegt, die Qualität beachtet. Also ist das, was ich jetzt mache, auch wirklich gut, sauber, auch lesbar und verständlich. Und halt auch eben die Dokumentation, was ich am Anfang ja auch erwähnt habe, wo drin steht, was man genau tun soll, um die wie man da jetzt genau mitmacht. Deshalb ist das immer wichtig, einmal erstmal zu gucken, wie arbeiten die überhaupt. Wenn alles in die Richtung gar nicht so viel drin ist, dann kann man bei Kleinigkeiten natürlich einfach mal Pull-Requests machen und gucken, was passiert. Bei größeren Projekten muss man halt häufig aufpassen, wenn man jetzt irgendwie bei Debian oder Gnome oder bei KDE oder bei irgendwie so ganz großen Projekten guckt, dann arbeiten ganz anders, auch weil sie kein GitHub verwenden zum Beispiel. Was ihr jetzt auch gucken könnt, ist ja, okay, da gibt es auch diesen Linux-Kernel, der ist auch auf GitHub. Ja, stimmt, ist auf GitHub. Aber das ist halt nur ein Mirror, der da drauf liegt, und versuchen trotzdem Leute immer einen Pull-Request anzulegen, obwohl da gar keine Pull-Requests angenommen werden. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann fällt das eigentlich recht schnell auf, dass das der Fall ist. Und in dem Sinne will ich halt auch sagen, ja, Kommunikation ist wichtig, sowohl bevor man was macht, vor allem bei größeren Sachen, als auch währenddessen man das macht und danach. Weil die Leute, wenn ihr eine Änderung macht, das zähle ich jetzt mal zu vorher und währenddessen, dann solltet ihr richtig klar machen, was ihr machen wollt, warum ihr das machen wollt, um danach auch richtig begründen zu können, wofür das überhaupt nützlich ist. So, weil wenn ihr hinterher merkt, oh, ich weiß selbst nicht, was ihr da machen wollt, dann bringt das irgendwie letztendlich nichts. Aber ich habe häufig ja schon gesehen, irgendwer macht dann ganz viel, hat aber nicht so wirklich mit dem Projekt gesprochen, und die wollen diese Änderung gar nicht haben, weil sie gerade irgendwie groß am Umbauen sind. Das ist natürlich blöd. Ja, toll. Dann ist man selbst dann vielleicht auch irgendwie demotiviert, okay, ich habe jetzt ganz viel gemacht und die haben das einfach abgelehnt. Also ja, selber schuld. Muss man halt ein bisschen nachgucken, und deshalb Kommunikation ist wichtig. Dazu gibt es gleich noch einen schönen, hoffentlich einen schönen Vortrag. 12 Gründe, warum dein Patch immer abgelehnt wird um 16 Uhr. Da wollte ich mich wahrscheinlich auch noch reinsetzen. Der geht dann in die Richtung, was ich hier halt erzählt habe, dass man halt eben, also hoffe ich zumindest, dass es so ist, warum Sachen eben abgelehnt werden und was man dabei beachten sollte. So, was auch noch ein Fall ist, ist, wenn ihr an einer größeren Sache arbeitet, da kommt immer so eine Sache auf, soll man rebasen oder mergen? Weiß jeder, was ein Merge ist? Und ein Rebase? Oder wer weiß nicht so wirklich, was ein Rebase ist und wie das funktioniert? Ja, das dachte ich mir schon. Genau, also letztendlich sind beides Methoden, um Branch zusammenzuführen. Was ein Branch ist, habe ich ja schon ganz grob erklärt. Also eben so eine Abzweigung eben von einer eigentlichen Entwicklung, und wo man halt die eigenen Features oder Korrekturen einbringt, und dann mergt man das halt wieder in den Standard-Branch rein, sodass die Änderungen da auch wieder drin sind. So dass die Änderung, die man eben gemacht hat, komplett getrennt ist von der eigentlichen Entwicklungsphase. Bei größeren Projekten hat man dann aber das Problem, dass Das wäre oft bei größeren Änderungen, dass ein Pull-Request ganz schön lange dauern kann. Und in der Zwischenzeit passiert halt auf dem Master-Branch zum Beispiel deutlich viele Änderungen, die man aber in seinem Merge-Request gar nicht mehr drin hat, der Pull-Request. Und da könnte man jetzt halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt meinen Pull-Request, meinen Branch und ich möchte das Ganze einfach mergen. Genau, und wenn ich jetzt einfach merge, dann sieht es halt eben so aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so, genau, das hier ist zum Beispiel der Master-Branch. Und ich habe hier jetzt zum Beispiel zwei Commits auf meinen Menu-Branch. Und wenn ich den jetzt nach Master merge zum Beispiel, dann habe ich hier so einen Merge-Commit, der zeigt auf zwei Vorgänger-Commits. Weil in der Zwischenzeit sind ist hier noch ein Commit dazugekommen. Und dann muss er natürlich gucken, wie packe ich das denn da genau drauf. Das ist in die Richtung natürlich völlig in Ordnung. Gut, völlig in Ordnung ist immer die Frage, wie man fragt. Aber häufig ist da relativ, ich würde jetzt mal sagen, normal ist, dass wenn man einen Feature-Branch hat, dass man den normal in den Master-Branch, der dann die Hauptentwicklungslinie ist, rein merged. Dann hat er so also einen Merge-Commit. Wenn man einen Rebase macht, dann will man halt diese Merge-Commits vermeiden. Weil wenn ihr jetzt einen Feature-Branch entwickelt habt, habt schon irgendwie 2 Wochen dran gearbeitet, in der Zwischenzeit passiert auf Master ganz viel und ihr möchtet diese Änderung, die auf im Master zwischenzeitlich gekommen sind, weil ihr die aus irgendwelchen Gründen braucht, in euren Branch mit drin haben, dann könnt ihr einen Merge machen, hat aber den Nachteil, dass ihr dann ständig halt so einen Merge-Commit drin habt. Wenn man dann so ein Review machen will, dann sind dann recht viele Merge-Commits, das ist halt ein bisschen unübersichtlich. Manchmal ist es dann halt deutlich sinnvoller, einen Rebase zu machen. Das sieht jetzt zum Beispiel so aus. Man hat jetzt einen Branch gemacht, hier ist jetzt ein Commit, und in der Zwischenzeit ist auf Master eben ein anderer Commit von irgendwen anders gelandet. Ihr wollt jetzt diese Änderung, die jetzt auf diesem Branch ist, auch in eurem Branch drin haben. Und das würde, wenn ihr einen Merge macht, dann halt eben so aussehen. Dann habt ihr hier Merge, Branch, Master, habt hier noch den Commit und hier noch den anderen Commit. Dann habt ihr eigentlich das drinne. So, wenn ihr jetzt aber ein Review macht, dann seht ihr erstmal den Commit und den Commit, weil er so ein Merge-Commit ist und das ist alles ein bisschen undurchsichtig und fehleranfällig. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, dass dieser Merge-Commit nicht drin ist, aber dieser Commit trotzdem da drauf ist, da in der Historie drin ist. Und zwar geht das dann halt eben so, dass der Merge-Commit eben verhindert werden soll und wenn man dann einen Rebase macht, also ihr seid auf euren Feature-Branch und macht einen Rebase von Master, dann schmeißt er erstmal alle eure Änderungen, also schmeißt er kurz weg, übernimmt den Master-Branch auf dem Branch, wo man gerade drauf seid und übernimmt eure Änderungen und packt die oben drauf. Das hat dann den Endeffekt, dass der Commit, der eigentlich schon viel neuer ist, dann halt älter ist, also in der Historie älter ist. Weil ich habe das jetzt hier mal dargestellt mit, ich werde jetzt hier an der Uhrzeit mal gucken, dass hier oben ist eigentlich immer neuer und unten älter. Und in dem Fall ist es hier 14:25 Uhr. Da seht ihr, dass ich die Grafik schon ein bisschen her ist, was ich gemacht habe. Und hier ist die eigentlich ältere. Die ist irgendwie jetzt 23 Minuten älter. Aber ist halt oben drauf. Das ist überhaupt jemandem klar geworden, was das heißt? Bin mir nicht so sicher. Hier sind so schöne Becher. Und damit werde ich das mal ein bisschen visualisieren. Und zwar, mach ich mal so. Genau, also sollte jetzt keine Geschicklichkeitsübung werden, aber das ist jetzt hier zum Beispiel der Master-Branch und ihr habt hier einen neuen Branch gemacht und hier habt ihr 2 Commits gemacht. So, und ihr wollt jetzt diese Änderungen, die hier sind, hier drauf haben. Und wenn ihr jetzt so Merge macht, dann habt ihr hier so einen Merge-Commit, weil der hier dann auf den zeigt und auf den zeigt. Wenn ihr dann aber im Pull-Request nachschaut, dann sieht man halt immer so Merge-Commits, was halt ein bisschen nervig ist. Schöner wäre, wenn man halt diese Sachen dann halt übertragen kann. Und das sähe dann so aus, dass er dann den Commit, den jetzt auf eurem Feature-Branch ist, kurz zur Seite legt und packt dann einzeln die Änderung aus dem Master-Branch oben drauf. Der existiert natürlich weiterhin. Und packt dann nach und nach eure Commits oben drauf. Dadurch hat es halt den Fall, dass ich den hier, den ersten Commit, der viel neuer ist, der viel älter ist, halt, nein, Moment, jetzt kam ich selbst durcheinander. Der älter ist, auf neueren Commits ist, zumindest was die Uhrzeit angeht. Und hat auch den Nachteil, dass häufiger Commits Konflikte auftreten können, wenn ihr so ein Rebase macht. War das verständlich? Durch diese Visualisierung? Genau, man schreibt die Geschichte dazu um. Das hat auch den Nachteil, dass man dann noch einen Force-Push machen muss. Aber das geht ein bisschen über den Rahmen hinaus. Aber sonst ist so grundsätzlich klar, was damit gemeint werden soll, hoffe ich. Genau, und das ist dann halt eben die Zielsituation. Hier ist jetzt halt Merge statt Rebase und hier ist ein Rebase. Hier ist euer Feature Branch, hier sind 2 Commits drin. Und wenn ihr das hier gemacht habt, hättet ihr 3 Commits drin. Und der eine ist halt nur so ein Merge-Commit, der nervig ist. Und je häufiger er das macht, desto häufiger sind halt so Merge-Commits drin. Deshalb ist so das Verständnis von Rebase immer schöner. Also gut zu wissen, wie das genau funktioniert, statt immer ein Merge zu machen. Und das ist auch so Sachen, dass dann ein Projektmaintainer manchmal sagt, dann rebase mal bitte dein Branch. Solltet ihr möglichst auch wissen, was das heißt. Dementsprechend ist es immer wichtig, das Handwerkzeug zu kennen, weil Git halt eben das ist, was ihr grundsätzlich braucht. Mal was trinken. Genau, und letztendlich ist es dann so die Faustformel quasi. Feature Branches sollte man immer rebasen und in Development Branches sollte man mergen. Je nachdem, wie das Projekt ist, kann das immer ein bisschen anders sein, aber das ist so quasi der Standard. Es gibt diverse Gründe, warum man manchmal nicht mergen sollte und warum man manchmal lieber doch rebasen sollte. Das ist dann letztendlich immer die Frage des Geschmacks des Projekts und wie gerade die Probleme sind. Weil so ein Rebase hat halt eben auch den Nachteil, dass dann jeder Konflikt, der auftreten kann, passiert dann halt eben bei jedem Commit. Wenn ihr dann halt irgendwie 100 Commits gemacht habt, Beispiel, und ihr macht einen Rebase, dann könnte theoretisch 100 Mal ein Konflikt auftreten, den ihr korrigieren müsstet, was dann ein bisschen nervig wäre. Und dann ist es manchmal dann doch einfach, ein Merge zu machen. Okay. Das sollte ich schaffen. Genau. Dazu noch ein paar Hinweise. Und zwar hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ja, Kommunikation ist wichtig. Und Kommunikation ist auch in der Git-Historie wichtig. Und zwar sollte immer nachvollziehbar sein, was habt ihr da überhaupt gemacht. Und es ist immer einfacher, einen Pull-Request pro Änderung zu machen. Damit meine ich jetzt natürlich nicht die ganz kleine Änderung, aber wenn ihr irgendwie nur Doku durchlest und ihr diverse Fehler korrigiert, könnt ihr das in einen Commit machen, aber ihr solltet zum Beispiel nicht, okay, ich habe jetzt Doku bearbeitet, dann nochmal irgendwie einen Fehler gefixt und dann nochmal einen zweiten Fehler gefixt, die alle untereinander unabhängig davon sind, solltet ihr für jedes einen Pull-Request aufmachen und nicht alles in einen reinschmeißen. Weil je kleiner die Pull-Requests sind, desto einfacher ist es dann auch für die Maintainer, das nachzuvollziehen, was hat denn der überhaupt gemacht und was ist da überhaupt. Und das gilt dazu auch für jede Teiländerung, die ihr macht, solltet ihr auch einen Commit machen. Ein Commit sollte immer das beschreiben, also die Commit-Message sollte immer das beschreiben, was ihr da gerade gemacht habt. Und wenn da so Sachen wie und drin sind, dann sieht das schon dazu, sieht das meistens schon eher danach aus, dass die Commits zu groß waren. Und wenn ihr dann halt so eine Änderung drin habt, die da irgendwie 500 Zeilen umfasst, aber es total unnötig ist, dann ist das halt immer ein bisschen ätzend für den Projektmaintainer, dann liegt das da immer, weil keine Motivation, dauert gerade zu lange. Das heißt, Commits solltet ihr dann deshalb immer so klein wie möglich, so groß wie nötig machen, sage ich immer. Also, dass man das dann besser nachvollziehen kann. Ich hatte mal so ein Uni-Projekt und da hatte ich immer ganz viele kleine Commits gemacht, damit man auch nachvollziehen kann, was ich gemacht habe und die anderen nachvollziehen können. Und die haben dann immer gesagt, ja, du machst so viele Commits. Und dann sieht das immer so aus, als wenn du so viel machst. So als wenn dann die anderen halt nichts getan hätten. Aber dann sollen sie halt auch kleinere Commits machen, wenn es dann dafür nachvollziehbarer ist, was man denn gemacht hat und warum. Ja. Also ich würde das nie irgendwie mit Zahlen definieren wollen. Also ein kleinster Commit ist natürlich eine Zeile, aber letztendlich ist logische Trennung halt eben. Wann lohnt es sich, das zu gruppieren und wann nicht? Wenn ich an 5 verschiedenen Stellen der Doku was korrigiere, was aber alles, wie, keine Ahnung, da wurden überall der gleiche Fehler gemacht, dann wird das halt eben, kann man das in einen Commit schmeißen, aber wenn es irgendwie thematisch 5 verschiedene Sachen Korrekturen wird, dann würde ich halt eben 5 Commits machen. Ja.
Also eine Faustregel ist da eigentlich, dass man hinterher nicht sehen will, wie ist etwas entstanden, sondern wie ist etwas, wie hängt etwas logisch zusammen. Das heißt, wenn man halt irgendwelche Sachen falsch gemacht hat, will man das eigentlich nicht in der Historie sehen, wenn die committed wird. Und,
ja. Genau, das ist ein guter Beitrag, danke. Also gut, einige würden da auch widersprechen wollen, würde ich jetzt nicht tun. Ja, einige meinen, ja, man muss ja auch sehen, wo Leute Probleme hatten oder sowas. Aber das sehe ich irgendwie wirklich so. Das kommt aber letztendlich dann wieder aufs Projekt an. Was man auch nicht machen sollte, ist, man kann ja Commits nachträglich noch alle zusammenfassen. Machen dann auch welche. Es gibt, glaube ich, bei GitHub so einen Button, Squash all Commits, und dann hat man plötzlich wieder einen Commit, wo alle Sachen drin sind. Und das finde ich immer schrecklich, wenn das Leute machen. Weil man dann wieder hinterher nicht mal nachvollziehen kann, was ist denn da überhaupt passiert. Deswegen ordentlich und nachvollziehbare Commit-Nachrichten wählen, damit man es eben nachvollziehen kann. Auch für euch selbst. Also wenn ihr hinterher mal drauf guckt. Das hatte ich nämlich auch schon ständig, dass ich dann irgendwelche Sachen gemacht habe und gesagt, oh, wir hatten diese Scheiße gemacht. Und dann habe ich nachgeguckt, dann war ich das. Und dann stand da noch nicht mal eine ordentliche Commit-Message dran. Und ja, muss man halt eben auch drauf achten. Man weiß es, man ist auch immer einfacher, das bei anderen zu kritisieren, als es bei sich selbst zu merken. Genau, jetzt habe ich noch ein paar Folien. Ich glaube, 3 im Wesentlichen noch. Ja, genau. Da gehe ich jetzt mal kurz ein. Wir hatten ja gerade nur von dem eigenen Fork geklont und das ist jetzt eigener Fork. Ich habe jetzt hier wieder andere Bezeichnungen leider. Und wo ihr dann immer so einen Pull-Request macht. Die Änderungen, die aber in den Hauptprojekt geflossen sind, wollt ihr auch immer darunter laden. Da müsst ihr das eben als Remote konfigurieren und jedes Mal fetchen. Anfängerfehler ist eigentlich immer, dass man dann vergisst zu fetchen und man sich wundert, warum die Änderungen nicht da sind, weil es eben auf einem anderen Repository ist. Dann macht ihr das Ganze wieder von vorne, einen neuen Branch und halt gegebenenfalls ein Merge und dann wieder pushen und dann wieder ein Pull-Request und dann geht das so im Zickzack. Der Maintainer wiederum, der kann dann in dem Fork dann halt die Sachen auch fetchen, ausprobieren, mergen und dann wieder in das eigentliche Projekt pushen, je nachdem, wie das gerade haben möchte, ob das passt oder nicht. Oder halt in dem Pull-Request halt eben Kommentare hinterlassen, dass es irgendwie gut ist oder nicht so gut ist. Was man halt häufig halt auch sieht, ist, dass in GitHub in Pull-Request CI-Software getriggert werden, irgendwie Travis CI, Jenkins oder sowas ähnliches. Und dann steht da halt so eine Build-Status-Rückgabe. Also dann steht da halt eben, okay, das wird jetzt erfolgreich gebaut. Tests wurden ausgeführt. Sieht alles gut aus. Dann wisst ihr selbst direkt, okay, ihr habt es nicht völlig verkackt. Vielleicht nur so ein bisschen, aber das kommt dann später als Kommentar oder sowas. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich hoffe, ich habe jetzt noch trotzdem noch 2 Minuten. Ja, gut. Ich habe ja vorhin noch gesagt, dass ich was verlose. Da habe ich so ein Git-Buch geschrieben und das würde ich hier gerne verlosen. Was ich letztes Mal gemacht habe, ist, ich habe Leute gefragt, die nicht, entweder nicht so viel verstanden haben oder nicht so viel Erfahrung haben, und die sich dann aufgezeigt haben, und dann eine Begründung zu liefern, warum sie sich das Buch verdient hätten. So, demnach die Frage, wer möchte dieses Buch gewinnen? Ich sehe jetzt wie viele, 1, 2, 3. Ich muss schon richtig hoch, ansonsten kann ich das nicht so. 1, 2, 3. Okay, ja, ich muss das ein bisschen filtern, damit wir das von der Zeit her hinhauen, weil ich möchte da ja ein bisschen die Begründung hören. Sind dabei irgendwelche Schüler oder Studenten oder sowas gewesen? Hey, na. Genau. So, dann muss ich jetzt aber nochmal wissen, wer hat jetzt nochmal aufgezeigt? So, eins, ne? Jetzt werden es mir mal weniger. Genau, gleich wird es keiner mehr. Genau, wer sich zuletzt will. Genau, fangen wir einfach mal da vorne an. Einfach eine Begründung, warum du das Buch verdient hättest.
Also, wir benutzen ganz oft Git in unserem Unternehmen. Das ist relativ neu für mich. Und ich wollte relativ mich sehr tiefer in diesem Thema mich investieren, meine Zeit auch. Und da habe ich auch einen Vortrag gehört und finde ich eigentlich ganz super. Und würde ich natürlich auch, wenn von Ihnen das geschrieben ist, das ist besonders interessant bestimmt.
Nächste Person. Hier vorne war doch noch irgendwer.
Ja. Ich nutze selber viel Git auf Arbeit derzeit und ich habe letztens noch einen richtig fiesen Fehler gemacht, den ich nicht hätte machen sollen. Und ich denke, dass ich mit Hilfe von einem Buch meine Neuigkeit erweitern kann, um dann in Zukunft Fehler zu vermeiden.
Gut. Noch wer?
Oh. Ja, ich habe Erfahrung mit SVN gemacht, mit MKS und selber Softwareentwickler. Ich würde auch gerne so und über Git beibringen, bei unserem Linux-Café. Ich würde auch einen Vortrag vielleicht mal machen.
Doch, gut. War da noch wer? Oder möchte keiner mehr? Gut.
Genau, also ich... Ich denke, dass der Comic auf der zweiten Folie ziemlich gut auf mich drauf passt, also vor allem jetzt in meinen ersten Projekten, die ich gemacht habe in der Uni. Und außerdem, also meine Freunde machen sich immer beim Schluss lustig, dass ich nicht gut Git benutzen kann und deswegen, ich denke, es wäre perfekt für mich.
Gut, da wir jetzt auch zum Ende kommen müssen, wir haben jetzt vier Leute. Gut, dann ziehe ich die direkt raus. Das wären nämlich auch meine drei Favoriten gewesen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, ihr habt alles gehört, was wer gesagt hat. Und durch kurzes Klatschen bestätigen, wer was gekriegt hat und wer am lautesten, bei wem am lautesten geklatscht wurde, kriegt dann das Buch. Also erstmal für die Dame hier vorne. Gut, für den Herrn hier vorne. Ah, das war schon ein bisschen weniger. Und für den anderen Herrn. Also ich würde jetzt sagen, 1, 2, 3, also demnach nach der Ort. Ich muss noch kurz Werbung für meinen Arbeitgeber machen. Falls ihr mehr mit Open Source machen wollt, ich habe da auch erst vor ein paar Monaten angefangen. Wir suchen viele Leute, fähige Leute vor allem. Ist egal, ob Einsteiger, Azubi, Praktikant. Wir sitzen in Mönchengladbach, also ganz auf der anderen Seite Deutschlands. Wir haben aber auch Leute, die hier in der Nähe arbeiten. Hier vorne, der Danilo aus Dresden. Der Homeoffice geht demnach auch. Mehr Informationen findet man auf den Stellenangeboten-Seite. Genau. Jetzt wollte ich eigentlich noch zu fragen. Jetzt sind die meisten aber weg. Noch irgendwer Fragen?
Also ich würde vorschlagen, dass wer Fragen hat, sich mit Tsujiwan dann draußen am besten zusammensetzt oder halt jetzt noch gerade auf der Seite hier vorne, während der nächste Vortragende dann schon mal sein Zeug aufbauen kann. Ich danke für das Interesse und das Aushangen der Leute, die hier geblieben sind und ja, ich danke natürlich selbstverständlich an selbst ja. Den Vortrag.
Danke auch.